Ihr dürft den Epheserbrief mit mir aufschlagen, Kapitel 4. Wir werden ab Vers 17 lesen. Ich möchte gerne zuerst unsere Verse aus der neuen evangelistischen Übersetzung lesen. Da heißt es, lebt als neue Menschen, als Überschrift. Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie gefangen sind, und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Dass ihr in Hinsicht auf euren früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet erneuert im Geist und im Denken, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf, und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Ich möchte noch mal beten mit uns. Lieber Vater, danke, dass du zu uns sprichst durch dein gutes Wort. Und ich möchte beten, Herr, dass du es uns jetzt persönlich machst und dass du ja, uns veränderst in dein Bild, während wir auf dich schauen und auf dich hören. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Der Kirchvater Augustinus, der hat so im 3., 4. Jahrhundert gelebt, der hatte, bevor er sich zu Jesus bekehrt hat, so ein typisch heidnisches, ausschweifendes Leben gelebt, ein unmoralisches, heidnisches Leben. Und eines Tages, nachdem er sich zu Jesus bekehrt hatte, ist ihm auf der Straße eine Frau begegnet, die früher seine Konkubine war. Und er hat sich umgedreht und ist schnell weggegangen und sie hat gesagt, hallo Augustinus, ich bin's doch. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die er hier anspricht. Der Augustinus, du, ich, wenn wir in Jesus sind, sind wir nicht mehr dieselben, die wir waren, bevor wir uns zu Jesus bekehrt haben. Ja, äußerlich und in unserer Persönlichkeit und in unserem Temperament und in unseren Begabungen, ja, da sind wir noch dieselben, aber unser Herz, unsere Natur, unser Beziehungsstatus mit Gott, die haben sich verändert. Und wir werden in unserem Abschnitt hier einen Kontrast sehen zwischen den Gottlosen, also die, die ohne Gott leben, den Heiden und den Jesus-Nachfolgern. Und vielleicht sind euch so ein paar Schlüsselworte aufgefallen. Ich habe mal so angestrichen, nicht mehr. Und dann sie und ihr aber. Da ist ein Kontrast, da ist eine Veränderung. Wir haben den alten Menschen, den, der wir vor unserer Bekehrung war, den alten Lebensstil abgelegt und den neuen Menschen, der im Bild Gottes ist, angezogen. Und das stand in Vergangenheit. Das ist passiert. Also er sagt uns hier nicht, reformiert euch selbst, erneuert euch selbst. Nee, das ist schon geschehen mit uns. Er spricht hier von geistigen Realitäten. Im 2. Korintherbrief heißt es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da ist eine umwälzende Veränderung geschehen mit uns, als wir uns Jesus anvertraut haben und als wir durch den Geist Gottes in Jesus neu geboren worden sind. Und zwar so eine radikale Veränderung, dass Gott es nicht mit einem neuen Anstrich bezeichnet oder mit einer Reformation unseres Lebens. Nee, er sagt, es ist eine neue Schöpfung. Im Anfang schuf Gott. Genauso, es ist eine neue Schöpfung. Ein neues Schöpfungshandeln Gottes. Also ungefähr so lebensverändernd, wie eine Metamorphose für eine Raupe ist, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Na, denkt an irgendwie so eine kleine, vielleicht unscheinbare Raupe, die so am Boden dahin kriecht, im Dreck, ja, die. Und dann irgendwann klettert sie einen Baum hoch und verpuppt sich und wird in diesen Kokon völlig umgewandelt. Und dann, wenn sie wieder herausbricht, ist es ja schon irgendwie noch dasselbe Wesen, aber völlig anders. Ein Schmetterling mit völlig anderen Fähigkeiten, mit völlig anderen Eigenschaften. Und so etwas ist mit uns geschehen, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. Das Alte ist vergangen und es ist was existenziell Neues entstanden. Na, wir waren Sünder und jetzt sind wir Heilige in Christus. Christus wohnt in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Er teilt sein Leben mit uns. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir haben eine neue Natur bekommen. Eine neue Natur mit neuen, mit gottgefälligen Impulsen. Also wir sind ein neuer Mensch mit neuen Impulsen, mit einer neuen Kraftquelle in unserem Leben, die vorher nicht da war. Und weil wir ein neuer Mensch sind, müssen wir auch nicht mehr so leben wie vor unserer Bekehrung. Wir dürfen ein anderes Leben leben. Na, was macht ein Maurer? Der mauert, ne? Was macht ein Sänger? Der singt. Was macht ein Sünder? Der sündigt. Aber was macht ein Heiliger? Der heiligt. Ist kein Wort, gell? Der lebt Jesus ähnlich. Das ist natürlich für ihn. Und das wünscht sich unser Herz. In Jesus. Und wisst ihr was? Ich sehe einen Haufen Heilige hier. Den heiligen Lionel, die heilige Inge, die heilige Ursula, den heiligen Joe, da hinten, Haufen Heilige. Das ist, wer wir sind in Jesus. Das ist unser geistlicher Stand. Und ja, wir haben immer noch unsere Biografie, wir haben immer noch unsere Prägungen, unsere Angewohnheiten, diese alten Denkmuster und sündigen Impulse in uns. Nachdem wir uns zu Jesus bekehrt haben und Jesus bei uns eingezogen ist und wir jetzt Beziehung haben, Gemeinschaft haben, sind diese sündigen Impulse immer noch da. Merkt ihr vielleicht, die Bibel nennt das das Fleisch. Das ist sozusagen der Nachlass von dem alten Menschen. Aber es ist nicht mehr natürlich für uns. Es ist nicht mehr richtig für uns. Es ist unnatürlich. Es entspricht nicht mehr unserer neuen Natur. Es fühlt sich auch nicht mehr richtig an. Wir fühlen uns nicht mehr wohl dabei. Der Heilige Geist überführt uns. Also unser geistlicher Lebenspartner, der ist betrübt, wenn wir sündigen. Und die Gemeinschaft mit ihm, die verändert uns in das Bild von Jesus Christus. Wir werden ihm ähnlich. Und ja, die Bibel sagt uns, wir brauchen Erneuerung in unserem Denken, in unserer Einstellung. Römer 12 sagt uns das. Und das ist ein andauernder Prozess, dass wir das ganz praktisch ausleben, wer wir wirklich sind in Jesus. Und wir haben aber ganz neue Möglichkeiten in ihm. Wir können sündigen, wenn wir wirklich wollen. Ja, können wir. Aber wir können auch widerstehen in Jesus. Und das ist der Unterschied zu vorher. Der alte Mensch, der alte Günther, der war ein Sklave der Sünde. Der konnte nicht sündigen. Konnte nicht widerstehen. Wir haben gelebt im Reich der Finsternis. Aber jetzt sind wir im Reich des Lichts mit einem neuen König und einer neuen Autorität. Und ich darf mitherrschen mit ihm. Ich muss der Sünde nicht mehr dienen. Ich darf Nein sagen und er gibt Kraft dazu. Paulus hat geschrieben, alles kann ich in ihm, der mich stärkt oder der mich kräftigt. Und wisst ihr was, der Teufel will nicht, dass wir das begreifen. Der sagt uns, nee, du kannst nicht widerstehen. Du hast es noch nie geschafft. Du bist derselbe alte Sklave. Und stell dir einen Schmetterling vor, der irgendwie es nicht mitbekommen hat, dass er diese Metamorphose erfahren hat. Sagen wir, er ist auf den Kokon geschlüpft, auf den Kopf gefallen und hat irgendwie vergessen, dass er jetzt ein Schmetterling ist. Und der kriecht immer noch auf dem Boden rum, irgendwo im Dreck dieser Welt und denkt sich, ach, Mann, wie schön wäre das, wenn ich fliegen könnte, wie diese Schmetterlinge da. Und aber ich bin ja nur irgendwie so eine kleine, stinkige Raupe, irgendwo, die im Dreck rumkriecht. Das ist halt, was Raupen tun, das bin ich halt. Nee, wisst ihr, das Wort Gottes ist unser Spiegel. Wir schauen uns im Spiegel, wenn dieser Schmetterling erkennen würde, wer er wirklich ist, dann würde er fliegen. Und so hält das Wort uns diese geistige Wahrheit vor Augen und der Herr fordert uns auf, diese Wahrheit im Glauben zu ergreifen. Im Römerbrief Kapitel 6 sagt er uns, haltet euch der Sünde für tot, aber Gott lebend in Christus Jesus. Im Römerbrief Kapitel 6 im Vers 4. Da steht, wir sind nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und das symbolisieren wir durch die Taufe. Wenn wir uns taufen lassen, dürfen wir das sinnlich erfahren. Wir sind begraben, der alte Mensch, die Schuld ist abgewaschen, wir sind begraben, mitgekreuzigt, mit Christus, dieser Alte. Und dann sind wir auferstanden zu einem neuen Leben mit ihm. Und dieser alte Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, der war kraftlos. Der war ein Sünder, aber der ist jetzt tot. Der ist mitgekreuzigt. Und wir sind freigesprochen von der Sünde. Wir sind keine Sklaven mehr. Und jetzt sind wir auferstanden und wir dürfen sein Auferstehungsleben mit ihm leben. Glaubst du, dass Jesus dieser Versuchung widerstehen kann, mit der du gerade kämpfst? Glaubst du, dass Jesus der Person vergeben kann, die dich gerade verletzt hat? Glaubst du, dass Jesus Menschen lieben kann, die so ganz anders sind als du, die dir auf den Keks gehen? Glaubst du, dass Jesus mutig ist? Glaubst du, dass Jesus optimistisch ist? Und die Antwort ist offensichtlich ja. Und er wohnt in dir. Du bist nicht mehr derselbe wie der, der du vor deiner Bekehrung warst. Du musst nimmer so leben wie früher. Jesus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, sagt uns das Wort. Und das fängt schon hier und jetzt an. Heute. Er ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist die geistliche Lektion, das ist die geistliche Wahrheit, die Gott uns heute bringt. Wir müssen das ergreifen. Sag das mal kurz zu deinem Nachbarn, dreh dich mal nach links um und sag, du bist nimmer derselbe. Und jetzt dreh dich nach rechts und sag, du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt dreh dich um, wenn wer hinter dir sitzt und sagt, Jesus lebt in dir. Amen, das ist die Wahrheit. Und wir können anders leben. Wir können heilig leben. Und in diesem Wort heilig steckt schon das Wort Heil drinnen. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das ist Gottes Plan für uns. Das ist so viel besser. Gott meint es so gut mit uns. Und es ist gut, heilig zu leben. Es ist so viel heiler und besser, als wie wir früher gelebt haben. Ich war vor meiner Bekehrung ein furchtbarer Jugendlicher. Habe ein riesen Zornproblem gehabt, bin ständig ausgerastet, rumgeschrien, Türen zugeknallt. Jeden Tag. Und es ist echt nicht schön, wenn du dann in deinem Zimmer sitzt, alleine und zornig bist auf die ganze Welt und Menschen verletzt hast. Es ist echt nicht heil. Es gibt wirklich Schöneres. Und es ist so wunderbar, irgendwann, nachdem ich mich zu Jesus bekehrt habe, bin ich draufgekommen, hey, ich bin schon lange nicht mehr explodiert. Das ist echte Lebensqualität. Das ist wirklich gut, das ist wirklich schön. Gottes Weg ist so viel besser als unser Weg. Hast du dein altes Leben satt, deinen alten Lebensstil, dann komm zu Jesus. Wünschst du dir Erneuerung? Komm zu Jesus. Er wartet auf dich. Und jetzt, wo wir zugerüstet sind mit dieser Wahrheit, lasst uns diese Verse nochmal lesen. Ich lese sie diesmal aus der Elberfelder Übersetzung, wie normalerweise eine wörtlichere Übersetzung. Ist wunderbar zum Studieren, finde ich. Manchmal nicht so leicht zum Lesen, aber deswegen lesen wir sie auch gemeinsam. Drei Kapitel lang hat Paulus uns davon geschrieben, wer wir sind in Christus, was Jesus für uns getan hat. Und dann am Anfang von Kapitel 4 hat er gesagt, so und jetzt lebt würdig eurer Berufung. Lebt so, wie es eurer Identität in Jesus entspricht. Lebt als Braut Christi, als seine Gemeinde. Und er malt uns jetzt hier den Kontrast vor Augen zwischen dem alten Menschen, der wir vor unserer Bekehrung waren, und dem neuen Menschen, der wir jetzt in Christus sind. Und zuerst haben wir so echt eine tragische Beschreibung von dem, was es bedeutet, verloren zu sein. Vers 17 lesen wir: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass er nicht mehr wandeln soll, wie auch die Nationen wandeln. Also lebt anders. In der Nichtigkeit ihres Sinnes, heißt es hier. Also ihr Denken ist verdorben. Vor Jesus, so war unser Leben, das Denken war verdorben. Der ganze Fokus ist verschoben ohne Jesus. Sie haben nicht Gott im Blick, sie haben nicht die Ewigkeit im Bild. Sie drehen sich um Nichtigkeiten, heißt es hier. Um vergängliches Zeug, um sich selbst, haben sich selbst im Blick, um ihre eigenen kleinen Eitelkeiten, um die Lüste, die sie jetzt gerade jucken. Also nur für das Hier und Jetzt, für das Irdische. Beschreibt das nicht ganz gut unsere Gesellschaft, unsere Kultur? So leben die Menschen in der Welt. Und weißt du, habt ihr schon mal durch ein kaputtes Objektiv durchgeschaut? Mir ist das mal passiert vor ein paar Jahren in Kalifornien, in SeaWorld, in San Diego. Ich hatte meine Kamera in der Tasche, habe die dazu gemacht, habe mich gebückt, weil ich mal die Schuhe binden wollte und Kamera ist rausgeflogen, auf das Objektiv drauf. Ding war kaputt. Hat nimmer richtig fokussieren können. Alles ist verschwommen. Du siehst nichts mehr klar. Du nimmst deine Realität nimmer klar wahr. So geht es Menschen ohne Jesus. Das heißt hier im Vers 18, sie sind verfinstert am Verstand. Sie denken nicht klar. Sie stehen im Dunkeln. Ihr Denken ist verdunkelt sozusagen. Sie können die Wahrheit nicht wahrnehmen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über sich selbst, die Wahrheit über das, was richtig und was falsch ist. Und so, wenn Menschen Jesus ablehnen, dann geht es wirklich bergab. Und ich finde es erstaunlich, was für abstruse und was für kranke Gedankengänge studierte, super intellektuelle, kluge Menschen haben können. Ne, wir lesen von Physikern, die Gott ablehnen, aber dann die Entstehung von uns und unsere Herkunft durch Aliens erklären wollen. Wie crazy ist das? Oder denkt an Denker wie Lenin zum Beispiel, deren Ideologien hunderten Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. Oder Philosophen wie Peter Singer, der vorgeschlagen hat, hey, lass uns nicht nur ungeborene Menschen umbringen, lass uns sie zuerst auf die Welt bringen und dann schauen wir es uns an, ob es uns gefallen und dann können wir sie immer noch umbringen. Geht es um die Euthanasie-Debatte da. Und er sagt, hey, wir sind ja eh nur Tiere. Und eins der krassesten Beispiele finde ich in unserer Kultur heute für diese Verdunkelung und dieses verdrehte Denken ist, dass uns Mord vor der Geburt als Menschenrecht verkauft wird. Ich meine, wie crazy ist das? Und die Radikalen, die das propagieren, diese Lobbyorganisationen, scheinen sich durchzusetzen in der UNO, in der EU. Das scheint immer mehr in Gesetzesvorschlägen vor, wird unheimlich gepusht. Ist verrückt. Unsere derzeitige Gesetzeslage sagt noch, Mord an ungeborenen Menschen ist prinzipiell böse und falsch und ein Verbrechen. Es wird nur unter bestimmten Umständen nicht bestraft. Aber unsere Regierung möchte es ändern, dass es für alle unter allen Umständen total frei gegeben wird, bis zur Geburt. Und dann 2 Minuten später ist plötzlich alles anders. Dann ist es ein wertvoller Mensch, ein schützenswerter Mensch. Ich meine, ist total verrückt. Denk mal drüber nach, die Ermordung von einem unschuldigen, wehrlosen, kleinen Menschen als Menschenrecht. Wie kann das sein? Das Recht auf Leben ist das grundlegendste Menschenrecht. Und wenn wir das abschaffen, dann schaffen wir alle Menschenrechte ab. Dann gibt es die nimmer. Hey, wie wäre es, wenn wir als Gesellschaft allen Menschen ein uneingeschränktes Lebensrecht zugestehen? Und dass wir Mütter in Not und Familie in Not uneingeschränkt unterstützen. Das wäre ein christlicher Ansatz. Und es gibt wunderbare Organisationen, die das tun. Pro Femina zum Beispiel, 1000 plus, unterstützen wir auch als Gemeinde regelmäßig. Also wenn ihr hier gebt, dann unterstützt ihr das auch. Machen ganz wunderbaren Dienst. Ich meine, Deutschland hat, glaube ich, in den letzten 2 Jahren 18 Milliarden Euro in den Osten geschickt, in Form von Waffen, mit denen Menschen umgebracht werden. Ich glaube, wir können es uns leisten, Leben zu retten in Deutschland. Aber oft geht es ja gar nicht um das Finanzielle, sondern Mord wird als legitime Form von Verhütung, von Familienplanung verkauft. Hey, Verhütung ist, bevor es stattfindet. Das ist Verhütung, okay? Planung ist, bevor es passiert. Und es taucht immer mehr in Texten auf, wird dann schön verschleiert irgendwie als reproduktive Gesundheit oder reproduktive Rechte. Also wenn ihr das lest, dann geht es um Abtreibung. Wird uns als feministische Errungenschaft verkauft. Wirklich. Hey, die Hälfte der ermordeten Babys sind Frauen. Manche wurden ermordet, weil sie Frauen sind, sogar. Wie kann das eine feministische Errungenschaft sein? Es ist total verrückt, also verrückt im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir könnten noch über ganz viele andere Beispiele auch reden, aber das ist so das Verrückteste, was mir einfällt. Und es scheint den Menschen so normal in der Welt. Wir könnten auch über die politische Geschlechterverwirrung und solche Dinge sprechen. Wir leben in einer verrückten Welt. Das geistliche Objektiv ist gebrochen. Der moralische Kompass hat einen Sprung. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Paulus hier mit dem Sinn, mit der Einstellung, mit unserem Denken zuerst anfängt, dass er das zuerst anspricht. Weil was da oben abgeht, das ist der Schlüssel für unser Leben. Wie wir denken, so werden wir ultimativ leben. Das hat sehr reale Konsequenzen. Na, Jesus hat auch davon gesprochen. Hat gesagt, euch wurde gesagt, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, wer in seinem Herzen, ja, wer einer Frau hinterher sieht, mit Lust, mit der er nicht verheiratet ist, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Und euch wurde gesagt, ihr sollt nicht morden. Aber wenn du einen Hass hast in deinem Herzen auf jemanden, das ist der Anfang von Mord, da fängt es an. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Acht geben auf unser Denken. Im Römerbrief 12 heißt es, erneuert euer Denken. Da oben findet 90% des geistlichen Kampfes statt. Wie wir denken, so werden wir leben. Lesen wir in Vers 18 weiter. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind geistig tot, das heißt, die Beziehung mit Gott ist tot. Manchmal sagen wir zu jemandem, du bist für mich gestorben, bedeutet, die Beziehung ist gestorben. Das ist, was geistlicher Tod bedeutet in Beziehung auf Gott. Sie kennen Gott nicht, weder intellektuell noch aus Erfahrung, sie haben keine Gotteserfahrung. Und er spricht hier von Herzenshärte. Sie sind unsensibel. Sie widerstehen Gott. Also in bewusster Rebellion gegen den Schöpfer. Und Parallelstelle erinnert uns natürlich sofort an Römer 1, ja, dass das Ablehnen von Gott Konsequenzen hat. Manche Menschen reagieren regelrecht aggressiv, wenn du Jesus ins Gespräch bringst. Und in Vers 19 heißt es weiter, sie sind gefühllos, sie sind abgestumpft in ihrem Gewissen. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Sie haben sich der Sünde übergeben, also ungezügelte Habsucht nach materiellem Zeug, nach Sex, nach Macht, was immer. In der neuen evangelistischen Übersetzung wird es so übersetzt, sie sind in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Das alles erinnert uns an Römer 1, oder? Also gönn dir alles, was du willst. Hey, alles ist okay, wenn beide das wollen. Ungezügelte Habsucht, ungezügelte Lust, ohne Rücksicht, ohne Verantwortung. Hey, wenn dabei ein Kind entsteht, dann machen wir es halt weg. Da gehen wir über Leichen, das ist kein Problem. Hey, diese extremen Positionen werden in unseren Schulen gelehrt. Durch radikale Abtreibungsorganisationen wie Pro Familia zum Beispiel. Ist eine Lüge in sich, der Begriff wie der Verschleierung. Wird auch im öffentlichen Rundfunk als heil und gut und normal dargestellt, als zivile Errungenschaft. Hey, das ist die gottlose Welt, in der wir leben. So wird gedacht. Und die Frucht ihrer geistigen Blindheit und moralischen Abgestumpftheit ist ein unheiliger, unheiler, unreiner, schmutziger Lebensstil. Lesen wir hier. Mit all seinen körperlichen und seelischen Folgen. Und ich meine, wir könnten weinen über diese vielen, vielen kaputten Menschen in der Welt. Es beginnt alles im Denken. Die Welt sagt, du bist nur ein Tier. Du bist irgendwie so ein Affe 2.0. Es kann nicht wirklich einen Unterschied zwischen dir und deinem Hund, mit dem du spazieren gehst. Hey, der frisst, der trinkt, der scheidet aus, der schnüffelt den Pipi von anderen Hunden rum. Der versucht anderen zu zeigen, hey, ich kann höher pinkeln als du, ich bin größer als du, ich bin der Top Dog, ich bin wichtiger. Er bellt die anderen an und beißt die, die er nicht mag. Und wenn ihm ein läufiges Weibchen über den Weg rennt, dann springt er drauf und dann rennt er weiter bis zum nächsten. Hey, ist ein Hundeleben. Das ist normal. Hey, wir Menschen sind nur Tiere. Das ist normal für uns Menschen. Hey, das ist, was alle machen. Wir können nicht anders. Wir leben wie Tiere. Und das ist würdelos und traurig und weit unter unserem Potenzial. Ich hatte vor 2 Wochen, wo ich nach Österreich gefahren bin mit dem Zug, die perfekte Illustration erlebt davon. Ich meine, ich habe mich vorbereitet, durch die Bibelstelle gelesen, hatte die im Kopf und dann sitzen so 2 Männer hinter mir, Freunde, Arbeitskollegen, weiß nicht genau, ob es eine Businessreise war für sie. Die sind da zusammengesessen, haben Bier getrunken. Also bitte war nicht irgendwie so Penner oder so, sondern gut gekleidete Männer hatten offensichtlich Familie daheim. Und die haben sich da so laut unterhalten, dass der halbe Waggon das mitgehört hat. Und der eine sagt zum anderen, hey, also wenn ich Sex habe, das hat nichts mit Liebe zu tun. Also wenn ich jetzt mit einer Frau, mit einer anderen Frau als meiner Frau schlafe, das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Frau nicht mag oder die Kinder nicht lieb, sondern hey, ich habe ein Bedürfnis, ich habe Lust drauf. Daheim kriege ich nicht das, was ich will oder was ich bestellt habe, dann hole ich mir es halt woanders. Ich habe gesagt, wenn ich beim Aldi nicht finde, was ich will, dann gehe ich halt weiter zum Rewe und hole mir es da. Hat er wirklich gesagt, das ist total normal, das ist total okay, so zu leben. Im Hundeleben eben. Und ich habe diese Bibelstelle im Hinterkopf gehabt und habe mir gedacht, wow, das ist jetzt eine lebendige Illustration von dem, was ich gerade gelesen habe. Und ich habe mich gefragt, was all die Frauen denken, die da im Waggon waren, die auch mitgehört haben, wie die sich gefühlt haben. Na, vielleicht wie so eine Pampers, die du einmal benutzt und dann wegschmeißt. Aber die Jungs haben nicht danach gefragt, wie es den Frauen geht. Das ist, was mein Fifi macht, das mache ich. Ist doch kein Unterschied, oder? Ist doch alles ganz normal. Das ist das Mindset dieser Welt. Und der eine hat gesagt, hey, das ist doch so, wenn du einen Druck hast, wenn du Lust hast, dann kannst du doch nicht anders. Ja, der gottlose Mensch, der nicht in Beziehung ist mit dem wahren und lebendigen Gott, das meine ich damit. Die können durchaus religiös sein. Aber der gottlose Mensch, der Jesus nicht hat, ist ein Sklave seiner Triebe, Sklave seiner Gefühle, Sklave der Sünde, heißt es im Römer 6. Der kann nicht anders, der kann nicht Nein sagen oder nur sehr, sehr begrenzt. Wir könnten sagen, die Natur hat ihn im Griff, seine alte Natur. Da kommen wir her. Puh, ist kein schönes Bild, gell? Aber Gott sei Dank, jetzt kommt das große Aber im Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Er schaut jetzt zurück auf unsere Bekehrung. Sagt, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Jesus ist so anders. Und seht ihr, es ist persönlich. Er sagt, ihr habt ihn nicht so kennengelernt. Er, Jesus, hat nicht so gelebt. Er, Jesus, hat es nicht gelehrt. Ein Jünger hatte Beziehung mit seinem Meister. Der hat mit ihm gelebt. Der hat sein Leben geteilt. Ein Jünger ist ein Lernender, ein Lehrling, würden wir heute sagen. Und Jesu Weg ist so anders. Er ist so viel heiler, so viel liebevoller, so viel würdevoller. Gott will das Beste für dich. Gott will dein Heil. Lass uns lesen, Vers 21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Die Sünde verspricht uns einen Kick, eine Freude, verspricht uns Befriedigung. Und das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Vielleicht ganz, ganz kurzfristig. Aber die Wahrheit ist, der Lohn der Sünde ist der Tod. In deiner Seele, in deinen Beziehungen mit deinen Mitmenschen, in deiner Beziehung mit Gott. Jede Sünde hat in sich einen Keim der Zerstörung. Und deswegen sagt Gott uns, wir sollen es lassen. Nicht, weil er uns irgendwie einschränken will oder so. Sondern es wäre ein liebevoller Papa, der sagt, hey Kind, nee, lieber nicht den Finger in die Steckdose, das tut echt weh. Das ist echt nicht heil. Das ist ein Herz. Weil er es gut mit uns meint, weil er unser Heil will. Wir sind für Heiligkeit geschaffen. Das ist heil für uns. Das sind wir wie ein Fisch im Wasser. Ich meine, du kannst unheilig leben, dann lebst du halt wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Das geht auch, dann flappst du halt herum, ist kein schönes, heiles Bild. Aber es geht so viel besser. Vers 23. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also wir sehen hier einen vergangenen und auch einen gegenwärtigen Aspekt. Wir haben den alten Menschen das alte Leben ausgezogen und wir haben den neuen angezogen in der Vergangenheit. Aber wir werden auch erneuert in der Gegenwart. Wir sehen beides hier. Dem alten Leben Tschüss sagen, dem alten Menschen für tot halten und das Leben heute in Einklang bringen mit dem, wer ich bin in Christus. Mein Denken erneuern lassen durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, mich ihm anvertrauen, mich ihm ausliefern. Es ist eine ständige, fortwährende Übung. In Römer 12 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, gehören auch die Schwestern dazu, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber, das heißt euch selbst darzustellen als ein heiliges, lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Neue evangelistische Übersetzung übersetzt es, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, also praktisch in eurem Leben, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also ein neuer Lebensstil, der zu diesem neuen Menschen passt, der wir in Christus sind. Und so jetzt, nachdem wir uns die allgemeine Wahrheit angesehen haben, das Prinzip angesehen haben, wird Paulus uns 5 praktische Beispiele geben, wie so ein neuer, heiliger Lebensstil aussieht. Und er wird uns immer so ein paar geben im Prinzip. Er zeigt uns immer, was wir ausziehen sollen, was wir ablegen sollen und was wir im Gegensatz dazu anziehen und anlegen sollen. Also es ist nicht damit getan, dass wir das Böse nicht mehr tun. Nein, wir sollen Gutes tun. Wir wollen gute Frucht bringen, um unseren Vater im Himmel zu ehren. Also wir müssen unsere schlechten alten Angewohnheiten durch gute neue ersetzen. Ja, das braucht auch eine Anstrengung von uns, eine gewisse. Die Psychologen sagen, es dauert so circa 6 Wochen, es täglich einzuüben, bis eine neue Angewohnheit in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft tun. Der Heilige Geist ist unser Helfer, er ist bei uns. Also wir reden nicht von Selbstreformation, sondern wir sind Mitarbeiter mit Gott, der in uns lebt. Und diese Veränderung, die uns schon stattgefunden hat bei unserer Bekehrung, die wollen wir praktisch ausleben. Also es ist wichtig, ablegen und anlegen. Das Schlechte ersetzen durch das Gute. Und das sieht praktisch so aus. Das erste Beispiel ist Wahrhaftigkeit statt Lüge. Und Lüge ist mehr als nur das gesprochene Wort. Lüge ist die Falschheit an sich. Das sollen wir ablegen. Also lasst uns weiterlesen im Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere kommt vom Bösen. Also unsere Gewohnheit, unser Umgang miteinander sollte prinzipiell ehrlich und wahrhaftig sein. Wir sind ein Leib, sagt er. Wenn wir einander betrügen, dann betrügen wir uns selbst eigentlich. Wir sind ein Leib. Und Lüge ist stressig, oder? Wenn du anfängst zu lügen, dann musst du immer wieder lügen, um die Lüge zuzudecken. Ist unheimlich stressig. Ne? Es gibt so Komödien mit Dreiecks- oder Vierecksbeziehungen und er belügt irgendwie jeder anders und kommt in einen unheimlichen Stress, weil irgendwann dieses ganze Ding zusammenstürzt. Lügen haben gute Beine. Aber einfach wahrhaftig zu leben, einfach authentisch zu leben, das ist heil. Das macht mir keinen Stress, da muss ich mich nicht überlegen oder mich erinnern, oh, was habe ich jetzt ihr erzählt oder ihr oder ihm, ah, wie war das noch? Nee, ich kann einfach frei leben. Und es ist nicht immer ganz einfach, wahrhaftig zu leben, oder? Also zum Beispiel, wenn der Chef sagt, das Telefon läutet und der Chef sagt, ich bin nicht da. Oder bitte Frauen, macht das nie, wenn die Frau sagt, wie steht mir dieses Kleid? Oder die Gastgeberin fragt, na, schmeckt der Nachtisch? Da brauchen wir wirklich Weisheit, was wir antworten. Schatz, das andere Kleid steht dir noch besser. Oder dein anderer Nachtisch, der hat mir noch besser geschmeckt. Braucht Weisheit. Aber selbst vielleicht, wenn es erstmal unangenehm ist, ich glaube, längerfristig werden Menschen unsere Ehrlichkeit schätzen. Und es ist auch heil für dich. Weil wenn du sagst, oh ja, das, der Nachtisch, der war so lecker, dann kriegst du ihn nächstes Mal wieder. Lügen haben kurze Beine. Also Gott will unser Heil. Zweite Beispiel ist Versöhnung, statt dass wir Groll wachsen lassen in unserem Herzen. Das dritte Beispiel ist Großzügigkeit, statt zu stehlen. Vierte Beispiel ist aufbauend zu reden, statt schlecht zu reden. Fünfte Beispiel ist liebevolle, vergebende Beziehungsmuster, statt zerstörerische. Und wir haben heute offensichtlich keine Zeit mehr, um uns alle Beispiele anzusehen. Aber ich wollte eines mitnehmen, damit ihr so einen Geschmack bekommt, wie es hier weitergeht. Nächste Woche kommt mehr. Ich möchte gerne noch zum Abschluss einen halben Vers mitnehmen. Und das ist im Vers 30. Da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Der Heilige Geist ist eine Person. Wir können ihm eine Freude machen oder wir können ihn betrüben. Es ist persönlich. Es ist wichtig, wenn wir diese Verse anschauen, es ist persönlich. Das ist nicht irgendwie so ein kalter Regelkatalog, den Gott uns auflegt, irgendwie so ein religiöser Trip. Es ist persönlich. Hey, da ist ein persönlicher Gott, der dich unheimlich liebt. Und er ist die beste, die liebevollste Person, die existiert. Und er meint es wirklich, wirklich gut mit dir. Er hat das Beste für dich im Sinn. Er will dein Heil. Und er lädt dich in eine Beziehung ein zu ihm, von Person zu Person. Eine menschliche Person mit einer göttlichen Person. Und er liebt dich so sehr und er ist so traurig darüber, wenn du dein Leben durch Sünde zerstörst und das Leben deiner Mitmenschen zerstörst, durch destruktive Einstellungen und destruktive Handlungen, die dich auch entfremden von ihm, dass er alles getan hat, um die Beziehung wiederherzustellen. Er ist in Jesus Mensch geworden, er hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, das du nicht leben kannst. Und er hat deine ganze Lebensschuld, deinen ganzen Mist, den du verbockt hast, auf sich selbst genommen und hat den Preis dafür bezahlt und hat es aus der Welt geschafft. Du kannst mit ihm kommen, mit allem, mit jedem Mist. Und er bietet dir echte Vergebung an und echte Versöhnung mit deinem Schöpfer, wenn du es annehmen willst, wenn du dich ihm anvertrauen willst. Und wenn du ihm dein Herz öffnest, dann tritt er ein, dann kommt er zu dir und er macht dein Leben neu. Er schenkt dir einen neuen Start. Möchtest du das? Er ist unser Konstrukteur. Er weiß, wie wir richtig und heil funktionieren. Und er hat uns so lieb, dass er uns es sagt. Und so, das ist so wichtig. Das ist hier nicht irgendwie so ein abstrakter, unerreichbarer Regelkatalog. Das ist ein Liebesbrief, was wir hier lesen. Und das Beste ist, es ist ein persönliches Ding. Es ist eine Beziehungsangelegenheit. Er selbst kommt in dein Herz. Er selbst kommt dir zur Seite. Und er stärkt dich und er hilft dir, immer mehr zu werden wie er. Heil zu werden, frei zu werden. Der wunderbare Mensch zu werden, wie Gott dich geschaffen hat. Das ist sein Plan. Ist nicht wunderbar? Möchtest du mit ihm gehen? Dann sag ihm das. Lade ihn ein, in dein Herz zu kommen. Und wenn du das gerne gemeinsam mit jemandem von uns machen möchtest, ich glaube, jeder von uns betet gerne mit dir. Und ich leihe dir meine Worte, wenn du möchtest. Wichtig ist, dass du es mit deinem Herzen wählst. Jesus lädt dich ein in die Gemeinschaft, in die Beziehung. Er lädt dich ein in ein neues, anderes Leben. Amen. Lieber Herr, wir sind so dankbar dafür. Danke, dass du uns so liebst. Und Vater, wenn wir diese Kontraste anschauen zwischen dem, wo wir herkommen und wo so, so viele Menschen in unserem Land leben und sich kaputt machen und gegenseitig verletzen, ja, und sehen, was für einen heilen Weg du für uns bereitet hast, dann macht es mein Herz froh. Und ich danke dir, dass es persönlich ist, dass es ein Leben mit dir ist und in dir. Und dass ich mit dir nicht mehr so leben muss wie früher. Und Herr, du kennst mich eh. Es gibt noch genug Baustellen und genug Veränderungen, die ich brauche. Aber ich danke dir, dass es da echte Hoffnung gibt, weil du noch nicht fertig bist mit mir und mit uns. Vater, segne uns. Stärke uns durch deinen guten Geist und führe uns auf deinem heilen Weg. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.